meine, ich höre ein mit dem Podcast, man wird nie begrüßt. Ist das aufgefallen? Wird nie begrüßt. Obwohl wahrscheinlich tendenziell sogar noch mehr Leute dann hören, als in der Kirche sind. Also je nach Kirchengröße natürlich. Und ich meine, ganz, falls du einschaltest, jetzt zum Hören bist, herzlich willkommen. Ich möchte dich mitnehmen in die wunderschöne Räumlichkeit, in den freudigen Ort da. Genau. ich hatte die Einladung zwei Verse geschickt. Und das ist wie eine Art Sandwich. Es ist der Start und der Schluss vom Bibeltext, den wir heute fokussieren. Und ich möchte das gerade auch mal noch lesen, dass wir das auch noch mal gehört haben. Es ist der Paulus, sagt es der Korinther, also der Grieche von der Stadt Korinth. Und zwar ist es Vers 12 und Vers 20. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Ich finde, die beiden Verse sehen schon mal gut einen gewissen Trailer auf eine Spannung, die in diesem ganzen Thema herrscht. Von der Spannung, erst im ersten Vers geht es ein bisschen darum, wir sind selber verantwortlich. Wir können sagen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Im zweiten Punkt kommt dann aber schon noch ein bisschen natürlich das Moralische rein, sagen, hey, was wir mit unserem Körper machen, das hat Konsequenzen und wir sollen da wirklich das ernst nehmen, was Gott für Guidelines gibt. Es ist Freiheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagt, hey, das hat Grenzen. Und ich finde das mega wichtig, das Zusammenspiel, wo das da eben abspiegelt. Ich habe ein Zitat gefunden von Werner de Boer. Das ist ein Theologe, der die Wuppertaler Studienbibel unter anderem auch geschrieben hat oder einen Teil der Bibelübersetzungen. Und er hat auch über Korinther hat er Gedanken dazu geschrieben, ausgeleitet gehabt. Und er hat ein Zitat verfasst, wo jetzt nicht mega ermutigend ist, wo jetzt nicht ein mega Kompliment ist für die Kirche. Aber ich finde, es trifft es. Und wir werden in den nächsten Minuten hören, wieso es eben trifft. Und zwar sagt er, wie sehr haben wir Christen die Thematik Sexualität in Erziehung, Unterricht und Verkündigung versäumt? Wie sehr haben wir unsere eigene Unsicherheit auf diesem Gebiet verraten? Denn die Bibel scheut sich nirgends offen und sachlich davon zu sprechen. Bevor wir das nochmal aufgreifen, möchte ich jetzt gerade in den ersten Teil vom Bibeltext, also ab Vers 12, lesen, wo der Paulus, wie gesagt, der Korinther geschrieben hat, damals. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Ihr schreibt, das Essen ist gut ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus, den Herrn, auferweckt hat. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass der Paulus das Bild von der Sexualität mit dem Bild vom Essen in Verbindung setzt. Es hat einige Parallelen zu Essen und Sexualität. Ich glaube, der grösste Unterschied, der nicht ist, ist, wenn du nicht isst, stirbst du irgendwann mal. Ohne Sex kann man leben, körperlich gesehen. Aber alles andere, schlussendlich ist Essen auch ein Verlangen. Es ist auch ein gewisser Trieb, wo man muss lernen steuern. Man kann nicht einfach nur nach Lust und Laune essen, was man will. Oder, ja, es kommt dann einfach nicht gut, es ist auch nicht gesund. Und es ist dann auch sichtbar, immer früher oder später, dass es nicht gut und gesund ist. Also man fängt dort schon überlegen, hey, obwohl ich jetzt Lust hätte, die ganze Zeit nur Süßes oder nur Fleisch oder in meinem Fall damals nur Pasta essen, mein Nachnamen, oder? Und so, und ich musste auch lernen, die Sachen auch anpassen. Und klar kann man sagen, ich habe eine grundsätzlich gute Verbrennung, ich habe wirklich vor 10, 20 Jahren teilweise sehr ungesund gegessen hatte. Es hat nicht angesetzt, aber gesund ist es gleich nicht gewesen, auch wenn es nicht gerade sichtbar ist. Also ich musste lernen, einfach das auch wieder zu steuern und meinen Essenstrieb steuern. und dann nicht eben die ganze, immer nur Pasta und die ganze Süßes und Süßgetränke und was ich was alles zu mir nehmen, sondern lernen, hey, es gibt auch Gemüse, es gibt auch Salat, es gibt Früchte, es gibt einfach auch Wasser. Und das Coole ist, mittlerweile habe ich das so gern bekommen. Mittlerweile ist ein Fleischkonsum sehr klein geworden. Und gut, Pasta ist immer noch relativ viel. Nachname nein. Oder ein Süßgetränk. So. Das ist so minimiert worden. Und ich trinke so gerne Wasser und esse all die gesunden Sachen, die auch mega fein sind. Wenn man da die Welt entdeckt, das ist etwas mega Schönes. Es ist gut und wertvoll für den Körper zugleich. Und wir sind dem nicht hoffnungslos ausgeliefert. Weder das Essen, und am sexuellen Bereich sind wir nicht einfach dem ausgeliefert, dann sagen wir, ja, oh, wir sind halt da wie so ein Pinball in der Maschine und so, dass wir da keine Ahnung haben, dass so ein Druck um und alles. Nein, wir können das steuern, wir sollen das steuern. Es ist gut für uns. Der Paulus betont ja, wie gesagt, einfach den Körper, dass es nicht egal ist, logischerweise. Und er betont das, weil das nicht selbstverständlich war, im Gegenteil. Muss wissen, der Paulus hat es den Korinther geschrieben, also das heißt ganz bewusst die Situation in die Zeit vor 2000 Jahren. Und in Korinth ist der Körper mit Abstand vom, also sagen wir es so, seelisch sehr wichtig für den Griech, der Geist ist wichtig für den Griech, der Körper ist nicht wichtig für ihn. Die Griechen haben den Körper wie als eine Hülle gesehen, als einen Kerker sozusagen. Das, was die Seele und der Geist gefangen hat, er muss halt eine Hülle haben, sonst kann man nicht leben. Aber eigentlich ist es wie so ein Schmetterling, wie eine Raupe, wo das nachher der Kokon auch so dort lässt. Und es ist völlig egal, es ist völlig zweitrangig, was in deinem Körper ist. Und wenn natürlich du das Bild hast, dass du sagst, hey, der Körper, das ist völlig zweitrangig, das macht etwas mit dir. Das macht etwas, was dein Essen betrifft. Das macht etwas für dich, was auch die Sexualität betrifft. Dass du sagst, hey, wenn der Körper eh nur eine Hülle ist, wenn der Körper eh nur ein Kerker ist, irgendetwas Notwendiges, dann ist es eigentlich ziemlich zweitrangig, wie ich damit lebe. Aber das ist nicht das hebräische Denken. Das hebräische Denken oder das göttliche Denken hat von Anfang an gesagt, der Körper, den ich habe, ist wertvoll. Der Körper ist in dem Dreierbild Seele, Geist und der Leib. Das ist ein Dreierbild, wo alles wichtig ist. Wo alles gleich wichtig ist. Das ist eine Einheit. Genauso wie Gott, Vater und Sohn und der Heilige Geist auch eine Einheit bildet. Und damit wird unser Körper mega aufgewertet. Es ist nicht einfach nur eine Hülle, die gut gemeint ist. Es ist unser ewiger Leib. Wir werden im Himmel unsere Körper behalten. Das Coole ist, alle Makel wird weg sein. Alle Schmerzen werden weg sein. Alle Behinderungen werden weg sein. Alles, was stört, ob klein oder gross, wird tilgt sein. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir unsere Körper so werden behalten, dass wir uns einander werden erkennen. Also ja, das nehme ich so aus und das macht auch Sinn, wenn man den Körper derart auf ein Podest stellt, was ich auch gehört. Aber die Griechen haben das nicht gemacht. Und logischerweise haben sie durch das auch das alles vernachlässigt und ist sehr viel Sünd reingekommen. Insofern, einfach wenn man gesagt hat, ja, es ist doch völlig zweitrangig, was es ist. Aber da hat Gott ganz bewusst auch ein Understatement gesetzt. Es kommen dann nachher noch zwei Verse, die möchte ich nicht lesen, weil das gibt ein anderes Feld auf. In dem Mitteltext geht es ja darum, dass der Paulus sagt, es kann nicht sein, dass er Tempelprostitution in Anspruch nimmt. Genau, weil es in der Spitze vom Eisberg ist dann Tempelprostitution gewesen, die man hatte. Also mal vorstellen, gell? Du gehst irgendwie in einen Gottesdienst, gehst in den Tempel, du hast gebeten und alles, oder vorher und nachher, also, keine Ahnung, nimmst du noch Dienst in Anspruch und so. Und das ist für sie relativ gewöhnlich gewesen, relativ üblich gewesen. Also aber das Bild davon, vom verzerrten Bild, der Körper ist zweitrangig. Und da sagt Gott, nein, das soll bei uns nicht so sein. Unser Körper ist wunderbar geschaffen, er ist wertvoll geschaffen. Wir haben für den Verantwortung, wir sollen steuern, was Essen betrifft, was Trinken betrifft, was Sexualität betrifft. Wir sind dem nicht hoffnungslos einfach freigesetzt. Genau, kann man sagen, ja gut, wenn man das liest, denke ich, gut, so mit Prostitution habe ich jetzt keinen Berührungspunkt. Und ich nehme jetzt auch die allermeisten auch nicht. Aber wir lesen jetzt noch den Schlussteil schon von den Versen, genau. Und da merken wir, plötzlich fängt es uns an zu betreffen. Genau, Vers 18 bis 20. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Wir haben vor ein paar Monaten das Bärli bei uns gehabt, Steffi und ich. Und wir haben ein bisschen geredet über dies und das. Und plötzlich sagen sie dann so: Hey, Ceregetis, wie läuft es bei euch eigentlich so in der Kiste? Und ich habe gewusst, sie reden nicht über Film, was einfach cool ist. Ich würde gerne über Film reden, aber das haben sie nicht wissen wollen. Und im ersten Moment so ein bisschen: Okay. Aber wir haben dann gelacht und dann gleich noch Antwort gegeben. Ich habe das so schön gefunden. Einfach mal zu fragen. Ich meine, wenn du nicht über das reden willst, dann sagst du einfach nichts. Du sagst, hey, jetzt nicht gerade der Moment, wo wir jetzt gerade über das reden wollten, weiss ich was und so. Aber ich habe das so wohltuend gefunden. Weil, was ist passiert aus Vers 18, 19 mal vorgelesen? Das ist jetzt auch wieder meine Überzeugung. Mit keiner anderen Sünde ist so schwerwiegend das Körper, wie mit sexuellem Fehlverhalten. Und das Zweite, unser Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie ich das gehört habe, seit ich hinein bin. Der Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Am Sex kann man so viel kaputt machen. Da kann so viel beschmutzt werden. Und das ist ja nicht verkehrt. Das kann definitiv passieren. Aber das war der Fokus. Und das Problem war, dass man aus dem heraus das ganze Thema aus meiner Sicht wie auf das Podest gestellt hat, wo man aber nicht mehr darüber geredet hat. Ich habe so wenig Predigten gehört über Sexualität. Das ist so schade. Es ist so schade, was ein Thema ist, das uns doch derart betrifft, wo derart präsent ist. Und wir dürfen uns das nicht nehmen lassen. Und ich habe gesagt von der Freude, oder? Um damals zur Freude zurückzukommen. Von der Freude, die wir heute feiern, aber die Freude, die Gott auch in Sex hineingelegt hat. Ich habe mir die Vorbereitung überlegt, Gott hätte ja Sex sehr viel sachlicher machen können. Und das ist überlegt. Ich meine, ist doch mega cool, dass Gott Sex, das Zeugig von Kind, dass das etwas ist, das so gewaltig ist, das so erregend ist, das so leidenschaftlich ist. Er hätte es auch so viel nüchterner machen, so viel, sagen wir mal, bodenständiger, was ich auch sehr sympathisch finde, oh Gott. Aber nein, es gibt so eine Vielfalt rein. Oder auch das Essen, ein anderes Beispiel. Wenn ich Kochstiftung gemacht habe, hey, was da für eine Welt aufgegangen ist, an Aromen, an Gerüchen, an Geschmäcker, an Farben und Formen, das ist gewaltig. Und noch ein kleines praktisches Beispiel. Ich bin Sirup kaufen, den Morning-Sirup, den man in Kaffee, also Cappuccino-Dinge rein tun. Und es wird nur schon für Kaffeesirup und so, Trinksirup. Meine Fresse, also weißt du, das ist doch einfach heftig. Es hat irgendwie 50, 60 Flaschen allein für Kaffee- und Trinkzusatz. Hey, wir haben so eine Vielfalt. Gott hat so eine Vielfalt. Auch in die Schöpfung hineingegeben, natürlich. Gerade jetzt im Frühling sieht man das ja mega schön. Also Gott hat so eine Freude und so eine Vielfalt und so eine Diversität geschenkt. Und das ist ja Freude. Und die Freude sollen wir und dürfen wir uns nicht rauben lassen. Und es ist doch eigentlich völlig zweitrangig, wie sehr das ganze Thema Sex pervertiert worden ist. Wo medial derart ausgeschlachtet wird. Wo irgendwelche Frühlingsfeste, wo einfach irgendeine Frau noch mit einem mega Dekolleté, was überhaupt keinen Sinn macht, dass im Frühlingsfest noch die Frau noch irgendwie explizit dargezeigt wird, macht null Sinn. Das darf uns nicht einschüchtern. Das darf uns nicht hemmen, sagen, hey, das Thema ist etwas, das Gott uns geschenkt hat. Es ist ein Thema, das Freude, wo die Vielfalt, wo die Grösse und die Leidenschaft von Gott spiegelt. Also lasst uns über das reden. Lasst uns den Schleier lüpfen, wo das Thema betrifft. Lasst uns das auf ein gewisses Podest holen. Dass es nicht so, ja, man weiss, das ist so, ja genau, wir haben jetzt nicht das Mega-Podest, aber ich finde, es passt mega gut zusammen so mit dem kleinen Tisch. Genau, vielleicht müsst ihr auch kurz aufstehen, also fühlt euch frei. Einfach, dass das Thema Sex, wo mit Liebe zusammen kombiniert wird, das ist das Thema anders, ich natürlich definitiv ein gutes Bild, Einfach, dass das geredet wird, dass es vorgeholt wird. Dass es nicht etwas ist, wo mit der Kneif zusammen besprochen wird oder geredet wird. Und dass die Freude im Fokus ist. Und natürlich muss man über Grenzen reden und nicht mehr über Moral reden und nicht mehr über reden. Der Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Aber auch die Freude und die Leidenschaft ist etwas, wo wir uns nicht vertrauen lassen das. Und das Coole ist, je mehr man über das redet, desto mehr kommt es auch der, wie soll ich sagen, so ein bisschen der Geschmack über so ein bisschen, ja, da kann man so viel kaputt machen. Wow, da kannst du so tief gehen. Oh, da kann so viel zerbrechen. Und wie gesagt, ich möchte einmal betonen, es kann viel zerbrechen. Aber das Problem ist einfach, dass man aus dem sexuellen Punkt etwas gemacht hat und bei anderen Sünden viel nachlässiger ist. Und andere Sünden akzeptierter sind als das. Wie viele Predigten hört man über Völlerei? Wie viele Predigten hört man über Geiz? Wie viele Predigten hört man über Hartherzigkeit? Spannenderweise werden die Punkte sogar noch biblisch klarer fokussiert als jetzt Beispiel 6 von Ehe. Alles, was ich aufgezählt habe, wird klarer in der Bibel definiert als jetzt 6 von Ehe. Und natürlich hat es kulturelle Gründe, dass die Jungen damals sehr früh geheiratet haben und man gar nicht die Spannung hatte, dass man vom Kind sein, wie jetzt ich oder andere, die dann mehrere Jahre dann auch Single sind und auch mit dem Verlangen, das man hat nach Sexualität, wo in dem Sinne alles reingelegt worden ist, müssen umgehen. Aber nichtsdestotrotz, und das ist etwas, was mich immer wieder genervt, und ich kann euch sagen, so mein Pastorenherz, wie viele Gespräche habe ich zu diesem Thema gehabt, gerade auch Sex vor Ehe. Wie viele Mal habe ich das auch gehabt, wenn ich dann Anfragen bekommen habe, auch für Pärchen trauen, ja, wie leben sie, sind sie schon zusammen in die Ferien, leben sie schon zusammen und so weiter und so fort, ja, Kille sagt doch das und das ist gut und richtig und alles. Wie viele Mal hat man das angeschaut und das Gefühl gehabt, hey, nein, ich will eine Linie haben und gleichzeitig wollte ich auch nicht sagen, nein, du bist jetzt zu wenig gut, weil in dem Punkt ist so und die anderen Punkte sagen mir, ja, ist doch egal, was du sonst hindurch machst. Also, versteht ihr, das ist so ein Thema, das wirklich eine Schwere bekommt, die gar nicht gedacht ist, die gar nicht gut ist. Und der Punkt ist eben, weil es so auf dem Podest ist, weil, ja, man weiss, Gott, ja, Sexualität ist schon etwas Schönes, aber ja, weisst du, und man muss so schauen, man kann viel kaputt gehen, kann viel passieren, man muss schon schauen und alles. Man redet nicht darüber und das ist fatal. Das Wichtigste ist, darüber reden und gerade auch als Junge, dass man über das austauschen kann. Und dass wir Vorbilder haben, die das leben, die einmal an der Hand nehmen. Und ich habe mich ehrlich gesagt lang oder vielfach über all die Jahre allein gefühlt. Ich habe mich allein gefühlt. Weil eben, weil es kein Thema war. Wie viele Mal habe ich gehört, all die Predigten, eben, ja, in keiner anderen Sünde kann man so viel kaputt machen. Und ja, Sex vor der Ehe, hey, weißt du, warte einfach bis zur Ehe. Ja, warum denn? Ja, einfach, das lohnt sich. Ah, okay, danke. Also verstehen wir einfach so, einfach an den Grind gerührt. Und ja, nicht böse gemeint. Das ist auch so eine gewisse Überforderung. Denke, ja, aber was nützt es? Also, weißt du, ich will wissen, für was ich etwas mache. Ich will verstehen können, mit Kopf und dem Herz, was es bedeutet, was Gott für einen Benefit hineingelegt hat, wenn man das steuern kann. Man kann es steuern, wie gesagt. Und tatsächlich habe ich es dann geschafft, das in die Ehe zu tragen. Und ich habe äußerlich alles richtig gemacht. Ich habe gewartet bis zur Ehe. Ich habe Steffi dann nach der Hochzeit über die Schwelle getragen. Den Steg habe ich nicht geschafft, aber die Schwelle. Ich habe äußerlich alles richtig gemacht. Und dann, das passt. Der Pastor muss sowieso ein rechtes Vorbild sein und alles. Und das Ganze, oder? Im Fall. Aber Schulterklopfer, jein. Der Sexualtrieb war ja gleich da gewesen. Über all die Jahre. Und ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Gut, das selbst verschuldet, ehrlich gesagt. Also ich hätte auch früher... Nein, ist ja gut. Es ist sehr gut gekommen. Ja, ich rede mich über Kopf und Kragen. Oder? Aber der Punkt war, wieso ich die Schulterklopfen nicht auch per se verdient habe, ist, das ganze Thema war gleich rum, der Trieb war gleich rum, und es hat sich einfach in die Selbstbefriedigung vertreibt. Definitiv. Und das ist schon etwas, und das Spannende ist, das hat die Leute einen besonders interessiert. Gesagt, weißt du, hast keinen Sex, ja, musst du schauen und alles und so, und, ja, aber Hauptsache weißt du, und bist du der und alles und so. Das sind die Leute mega kulant gewesen. Aber der Punkt ist, natürlich ist es gut, auch besser so natürlich. Oder? Natürlich bin ich froh, wie es gelaufen ist und sich das wirklich so steuern können. Ich bin mega dankbar. Aber wenn wir nur schon ins Neue Testament schauen und wir die Bergpredigt schauen, zeigt Jesus einen anderen Standard. Er sagt nicht, der bricht die Ehe, der die Ehe bricht. Ah, natürlich schon auch. Sondern der, der andere begehrlich anschaut. Und er macht das nicht, um uns in dem Sinn irgendwie unter einem ungesunden Druck oder irgendwie uns kaputt zu machen, weil es ist so schwierig, ihn mit seinen Augen immer im Griff zu haben. Aber er zeigt wie eine Guideline, er zeigt wiederum, hey, schau, du kannst alles einhalten, aber wenn du deinem Kopf und weiss ich was, einfach Wildwuchs hast, ist es auch nicht gesund. Es kommt eine Prägung rein. Und das ist dann etwas, du kannst zwar das Häkli machen, das habe ich mir machen können, aber das ominöse Häkli können machen, aber gesund ist gleich nicht gewesen. Wildwuchs ist gleich auch da gewesen. Und da hast du ein Beissen dran. Das ist dann nicht einfach weg. Ist dann mit eh nicht einfach weg. Du hast dir etwas angelacht. Wo dann immer wieder, du hast immer wieder gefüttert über all die Jahre, wo nicht einfach verschwindet von heute auf morgen. Was auch logisch ist. Alles, was du trainierst. Eben, weil wenn du die ganze Zeit ungesund isst, irgendwann kommt der Bauch. Irgendwann kommen dann vielleicht auch Probleme im Herz, weiss ich was, was kommt. Von nichts kommt nichts. Und von dem her ist es so wichtig, eben über das immer wieder zu reden und immer dran zu gehen. Und auch immer wieder neue Formen zu finden oder neue Wege zu finden. Hey, wie kann man das auch anders differenzieren? Ich meine, früher haben wir immer einfach alles über den Kamm geschert. Wir haben einfach gesagt, es ist eigentlich zweitrangig für Christen, ob jetzt jemand Sex vor Ehe hat, Wochenende für Wochenende Diskus geht und abschleppt, was gerade geht. Oder jemand in ich habe einen guten Prediger über das gehört, von einem Kollegen von mir, der gesagt hat, eine lebensumfassende Beziehung. Also eine Beziehung, die sind noch nicht geheiratet, aber leben zusammen. Sie haben den Fokus zu heiraten. Sie sind treu, sie sind exklusiv, sie achten einander höher. Sie sind alle Werte einhalten, die man auch hat, als noch nicht geheiratet. Das sind doch unterschiedliche Entwürfe. Das ist doch ein Unterschied, wo man einfach von Piste zu Piste geht, von Bett zu Bett. Ob man das so hat, da kann man nicht alles über den Kamm scheren. Und da hat das einen guten Ansatz gefunden, das einmal aus dem Ding anschauen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist jetzt auch für mich, aus der Vergangenheit heraus zu sehen, dass man Leute hat, wo man reden kann. Dass das Thema authentisch wird. Dass man, ich habe ein paar wenige Leute gehabt, die ich wirklich klagen konnte, die ich jammern konnte, wo auf mich ein Vorbild gewesen sind. Wo das Thema Sex nicht so ein Podest war, wo mich allein gelassen haben mit dem Thema. Sie haben gesagt, hey, schau, Alan, Gott hat dich so viel überlegt gehabt. Sex ist etwas Schönes. Und wenn du dir einfach von Beziehung zu Beziehung hübsch, oder wenn du dir einfach, weiss ich was, für Clips und Zeug reinziehst, es macht etwas mit dir. Das ist nicht einfach nur zweitrangig und dann geheiratet bist, schaltest um und dann ist alles easy peasy vergessen. Das macht etwas mit dir. Und das hat so gut da die wenigen Dinge, die ich dann hatte, mir geholfen, auch all die Jahre zu überleben, auf Deutsch gesagt, oder in dem Sinn. Und wirklich auch gleich können eine gewisse Gesundheit können den ganzen zu haben. Und das ist ja bei anderen Sachen auch so, bei anderen Problemen auch so. Ob es Geiz ist, ob es Hartherzigkeit ist, ob es Völlerei ist, ob es Problem sonst ist, Wut, Zorn und so weiter und so fort. Dass man reden kann über das, dass es nicht so ein Tabuthema ist. Weil wenn es ein Tabuthema ist, ist der Lohn Heimlichkeit. Dann wird es einfach heimlich gemacht. Und so viele Leute auch, die dann eben auch einfach in diesem Bereich einfach alles heimlich machen, weil äußerlich ist alles gut. Äußerlich sieht alles gut aus, aber wird heimlich, wie ich das auch über Jahre gemacht habe, mit so viel konsumiert, was nicht gesund und was nicht gut ist. Und das ist, ja, es ist auch nicht gut. Natürlich bin ich froh, dass ich, wie gesagt, den Sex in die Ehe mitgenommen habe. Ich bin wirklich dankbar dafür und ich empfehle es auch definitiv jedem. Aber das Wichtigste ist, über das reden, über all die Empfindungen, über all die Gelüste, die wir sind. Sachen, dass man Leute erzählen kann, die einem peinlich ist, die man vielleicht auch ein bisschen schämt, aber es tut so gut. Die Sachen können reinzubringen, können zu sagen. Und das Gefühl, der reißt mir jetzt nicht gerade den Kopf ab, sondern er steht hinter mir, er segnet mich, er hilft mir, er unterstützt mich. Und so Leute braucht man, so Vorbilder braucht man. Und so ein Vorbild möchte ich auch sein. Gerade weil ich erlebt habe, dass es so selten ist, sehe ich mich dann an, dass es ein Wert ist, der uns betrifft. Und auch wenn man halt, wirklich, wenn man einen Fehler macht, dass es nicht irgendwie speziell stilisiert wird. Wenn wir in anderen Sachen Fehler machen, machen wir manchmal auch nicht so das Büro auf, oder? Auch wenn man im sexuellen Bereich einen Fehler macht, man steht wieder auf. Man tut die Krone wieder richten und geht wieder vorwärts. Ich hatte auch erlebt, oder Corona war ein wunderbares Beispiel, Man verzichtet auf etwas. Und wenn der andere nicht verzichtet, ist mir nachdem umso grantiger. Ich habe noch so eine Symode, oder? Einfach in dem Sinn, einfach, ich verzichte jetzt auf etwas, wenn er etwas macht, dann soll er das gefälligst auch machen. Ist ja gut für ihn, oder? Aber da ist null Liebe dahinter. Wir müssen die Leute gewinnen. Wir müssen die Jungen und die Jungbliebenen und alle, wir müssen die Leute gewinnen. Zeigen, wie wunderbar Sexualität ist. Und wir sollen ihnen ein Vorbild sein, indem wir transparent sind, indem wir Fehler zugeben, indem wir Sackgassen zugeben, über Fehler können reden, über gescheiterte Sachen können reden. Das Feld ist so gross, dann kommt das Thema Scheidung, es kommt das Thema, es gibt so viele Themen, die das Ganze betrifft, die ich jetzt wirklich nicht jetzt wirklich hören. Aber versteht ihr, es gibt so ein grosses Feld und wir haben so viele Möglichkeiten, anstatt über Moral und Verbot und Gebot zu reden, über Guidelines und wieso dass Gott das definiert hat, wieso dass er gedacht hat, dass es gut ist, mit seiner Frau in die Ehe zu gehen und dass es exklusiv bleibt. Und ich merke, dass wir gerade noch eine Predigt ansetzen, noch darüber, aber ich möchte es wirklich eigentlich hören. Und hören möchte ich mit dem Kämmerer. Weil eben das ganze Thema, eben es ist so viel Gespräch, so viele Diskussionen, man ringt immer um die richtige Mischung. Man will eine Linie haben, man möchte Wertverteidigung von der Kirche. Und gleichzeitig, man will nicht hartherzig sein und einfach sagen, hey, schau, weil wenn ich ein Bär nicht traue, dann gehen sie auf zum Nächsten, wo sie traut. Also versteht ihr? Dann sage ich dann gleich, ich will sie gleich lieber selber trauen. Dann kann ich Wert noch setzen in der Predigt, in der Vorbereitung mit ihnen. Und ich sage dann schon, wenn ihr Traut von mir wollt, müsst ihr einen Kurs machen. Punkt. Biblischer Kurs. Und das ist auch gut, weil das einfach Guidelines aufzeigt, so wie das Stefan vorher erzählt hat, wie sie das bei den Schmieden haben können machen. Aber wie gesagt, der Kämmerer, ich denke, viele von euch wissen, das war nicht einfach irgendeiner, auch nicht einfach irgendein Äthiopier, das war ein Eunuch. Weil er auch im Harem vorgestanden ist. Und dann ist er noch praktisch so für den König, dass er weiss, da passiert sicher nichts. Genau, er war ein Eunuch. Und für einen Jude war ein Eunuch ein sexuell entarteter Mensch. Aber der Eunuch, der sexuell entartete Mensch, ist der erste Nicht-Jude, der sich im Neuen Testament hat taufen lassen. Der sexuell entartete Mensch war der erste Mensch, der außerhalb von Israel von Gottes Größe proklamiert hat. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Gott sagt, ich nehme genau den. Um uns etwas aufzuzeigen von seiner Diversität, von seiner Größe, von seiner Gnade. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken. Wir haben vieles gehört, vieles gesagt worden. Ich bitte dich einfach, dass jeder Einzelne einfach segnen tust und dass das hängen bleibt, wo du willst, Heiliger Geist, das hängen bleibt. Du bist ein wunderbarer Gott und du hast Sexualität als so ein grosses Geschenk gemacht. So ein grosses Geschenk, das so wunderbar gemacht wurde. Ich möchte dir von Herzen danken, wie wunderbar du so vieles auch Sexualität unter anderem geschaffen hast. Aber zeige uns auch auf, dass es auch ein kostbares Geschenk ist. Dass es etwas ist, das definitiv auch zerbrochen werden kann. Etwas, wo man wirklich kann, auch leid, wo Konsequenzen kann auch natürlich. Dass du uns auch etwas aufzeigst in die Richtung. Aber vor allem bitte ich dich, dass wir auch als Gemeinde, als Familie, als Menschen über das reden dürfen. Dass es nicht ein Tabuthema ist, wo man kaum darüber redet, wo man einfach sagt, es ist gut, mach es einfach oder mach es nicht. Und man wird dann allein gelassen, wie ich das empfunden habe. So. Sondern dass es etwas ist, wo wie andere Themen darf präsent sein. So, dass es nicht heimlich konsumiert wird, dass es nicht irgendwo durch, einfach irgendwie so hindurch gemacht wird, sondern dass man wirklich über das kann reden. Hilf uns auch als ganze Kirchenfahrt. Ich sehe mich nach Vorbildern. Ich sehe mich, dass Junge und Jungbleiben dürfen Vorbilder haben. Und das Schöne ist, die Vorbilder müssen nicht perfekt sein. Vater, wir sind alle im Gehen in diesem Bereich. Aber dass wir aufstehen und sagen, hey, ich halte mich fest an dem Gott, der die Sexualität so wunderbar erschaffen hat. Und diesen Wert, den du so wunderbar erschaffen und gedacht hast, dass wir das von dem festhalten. Und so bitte ich dich, dass du bereit bist. Ich bitte dich auch, dass du unsere Sexualität auch segnest. Einfach auch all die Perlen, die da sind. Einfach das ganze Thema, dass wir das Thema auch mit dir angehen können, dass wir das Thema untereinander angehen können, mit den Leuten, wo wir am Herz sind, wo wir vertrauen, auch wo wir das wollen reden. Man muss nicht mit allen über das reden, aber dass wir mit den Leuten können über das reden, dass es wie normal wird. Einfach sagen, hey, wie läuft es in der Kiste? Und dafür das bitte ich dich, Vater, dass wir da wirklich Schritte gehen, uns können öffnen, weil es wird uns gut tun. Es wird das Thema authentischer machen, es wird es transparenter machen. Und es ist gut, wenn da auch Schwächen freigelegt werden. Wir können über uns lächeln, wir können sagen, hey, wir stehen wieder auf und gemeinsam kommen wir vorwärts in dem ganzen Thema. Amen.